Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein heutiger Gast ist Doktorin Christine Schmidhofer. Sie ist Autorin, Schriftstellerin, Verlegerin, also im Grunde genommen ein Tausendsasser. Und wir sind eigentlich per se, aber wie es bei uns Sitte ist, bei Oberösterreich ungefiltert, werden wir per Du miteinander sprechen. Servus, liebe Christine.
Servus, Gerald. Danke für die Einladung.
Christine, ich möchte das Gespräch beginnen mit deiner Vielseitigkeit. Das hat ja eigentlich schon angefangen bei deinen Studien. Du hast Germanistik und Philosophie in Wien studiert und anschließend Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften in Linz. Warum bist du da so vielfältig unterwegs?
Ja, ich habe schon damals sehr vielfältige Interessen gehabt und daher war es für mich auch schwierig, mich für ein Fach zu entscheiden. Jetzt war ich zuerst in Wien und habe dann aber, ja, auch aus familiären Gründen habe ich dann in Linz nochmal studiert, habe sogar einen kleinen Ausflug in die Rechtswissenschaften gemacht, aber nach einem Semester bemerkt, dass das nicht das Wahre ist für mich und habe dann mit Soziologie eigentlich ein Fach gefunden, wo eben damals sehr viele Wahlfächer waren. Und so konnte ich mich dann auf meine speziellen Interessen konzentrieren.
Okay, also das war faktisch die Vielfalt der Sozialwissenschaften, hat die dann im Endeffekt angezogen.
Ja, und auch der Mangel an geisteswissenschaftlichen Studien in Linz. Und hier hatte ich im soziologischen Bereich doch eine Möglichkeit auszuweichen, sozusagen, in die Fächer Philosophie und Wissenschaftstheorie, Zeitgeschichte und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und bin so dann auf die Gender Studies gestoßen.
Okay, über das werden wir dann noch ausführlich reden. Du hast ja mit Auszeichnung promoviert, oder bist promoviert worden, über Hedda Wagner, ausgesprochen vielfältige und schillernde Persönlichkeit. Wie bist du auf sie gekommen, als eben dein Dissertationsthema?
Naja, das war so, ich habe ja zwischen Magisterium und Doktorat lang 10 Jahre. Und meine Tochter ist da in der Zwischenzeit auf die Welt gekommen und die ist dann kindergartenreif gewesen. Und da habe ich beschlossen, ich muss jetzt noch einmal das Doktorat machen. Das war irgendwie noch offen. Und mir war klar, ich möchte etwas über Linz machen, mit Linzbezug, weil ich sonst eigentlich mit dem Studium, ja, man kann nicht das wirklich verwerten nachher. Ich wollte was damit anfangen. Dann wollte ich was Historisches machen über den Beginn des 20. Jahrhunderts ungefähr, der Zeitraum und Frauenthema. So, und dann habe ich mich entschieden für Künstlerinnen in Linz, also sehr breites Thema, und bin dann auf die Suche gegangen. Ich war da im Landesmuseum und so weiter, habe zuerst mich eher auf Malerinnen, bildende Künstlerinnen konzentriert und bin dann aber auf die Literatur. Ich habe dann begonnen, dort zu recherchieren und bin draufgekommen, dass es über die Hedda Wagner keine Sekundärliteratur gibt. Also, dass sie immer nur aus dem Nachlass zitiert wird, direkt. Das heißt, es gibt keine wissenschaftliche Bearbeitung dieses Nachlasses und ich habe auch gesehen, dass der unglaublich umfassend und vielseitig ist, weil sie war ja nicht nur Schriftstellerin, sie war auch Heimatforscherin, sie war Journalistin und sie war vor allem Komponistin. Und das hat mich sehr fasziniert, weil sie einfach auch für eine Frau ihrer Generation, sie ist doch schon 1876 geboren.
Ausgesprochen ungewöhnlich.
Ja. Dazu kommt auch noch, sie hat 5 Regierungsformen überlebt. Und erlebt, also große Transformationen in der Gesellschaft und ja auch in ihrem eigenen Leben viele Veränderungen. Also sie hat zum Beispiel, ist sie vom Christentum, also vom römisch-katholischen Glauben, ist sie übergetreten zum Buddhismus.
Was damals wahrscheinlich auch eine unglaubliche Seltenheit war in der Zeit.
Naja, irgendwo passt es aber auch in die Zeit der 20er, weil das war ja auch eine Zeit des Aufbruchs, der künstlerischen Experimente und der Suche. Und es gab da auch großes Interesse für Spiritismus, für Parapsychologie und das war auch bei ihr der Fall. Also sie hat Berichte von solchen Phänomenen gesammelt, wollte das auch später noch zu einem Buch verarbeiten.
Mhm.
Und sie hat auch für eine Zeitschrift geschrieben, und zwar das hieß irgendwie so Magazin für parapsychologische Studien.
Mhm.
Der Herausgeber war ein Nervenarzt aus Berlin. Also ich finde das hochinteressant, weil sie aber gleichzeitig auch so religiöse Sachen auch geschrieben hat.
Ja, ja. Also wissenschaftlich und spirituell zugleich, kann man sagen.
Ja, stimmt, ja. Mhm. Ja. Also eine hochinteressante Frau, die aber ja ein bisschen schrullig beschrieben wird auch, weil ich lernte ja auch dann Zeitzeugen kennen, die sie auch wirklich noch gekannt haben. Unter anderem ihren Klavierschüler. Der ist 2025, glaube ich, vor Weihnachten ist der verstorben. Das war der Franz Lettner. Das war der Direktor der, ich glaube, Arbeiterkammer. Und sein Vater war Chefredakteur des Tagblatts.
Aha.
Und fürs Tagblatt war ja die Hetta journalistisch tätig und vor allem war sie Chefredakteurin der Frauenbeilage.
Wir kommen, also das ist eigentlich ein guter Einstieg. Du machst ja, abgesehen, also wir reden natürlich von deiner schriftstellerischen Tätigkeit nachher, aber du machst ja Forschungsprojekte und zwar auch historisch bedingt eigentlich sehr stark bezogen auf die Zeit des Nationalsozialismus in Oberösterreich. Was hat das für einen Hintergrund?
Ja, ich bin da auch durch Glück dazugekommen, weil während ich die Dissertation geschrieben habe, war auch gerade die Zeit der Historikerkommission in Österreich und die suchten Mitarbeiter aus Oberösterreich, also aus den Bundesländern, aber jetzt auch für Oberösterreich gab es noch niemanden, die also den Bundesbestand an Immobilien und Liegenschaften untersucht und überprüft.
Mhm.
Also genau auf die Zeit 38 bis 45 auf dubiose Eigentümerwechsel. Und das ist natürlich ein Riesenprojekt. Damals, das war gerade die Zeit knapp vor der Zusammenlegung der Bezirksgerichte.
Mhm.
Und die Aufgabe war ihm, dorthin zu fahren, in den alten Grundbüchern bestimmte Einlagezahlen auszuheben, dann zu überprüfen, zu kopieren, die Verdächtigen und dann auch noch die Urkunden dazu.
Mhm. Das klingt sehr, sehr aufwendig.
Also es war hochinteressant.
Mhm.
Und zwar, weil man ja aus den Urkunden dann auch wieder Geschichten herauslesen kann. Also zum Beispiel Enteignungen in, ich glaube, Engerwitzdorf, Truppenübungsplatz, wo halt so kleine Einfamilienhausbesitzer enteignet wurden, mit so einem Standardkaufvertrag, das Deutsche Reich kauft, Herr XY verkauft. Und dann gab es natürlich auch Fälle, wo derjenige nicht verkaufen wollte. Und dann merkt man schon auch aus der Korrespondenz, dass da schon Druck aufgebaut wurde. Oder auch die NS-Jägerschaft Hermann Göring kauft die Schutzhütte sowieso.
Ja.
Also man merkt schon, die haben sich schon ziemlich schöne Hütten, Erbhöfe, Schlösser und.
Also unter Anführungszeichen unter den Nagel gerissen.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Ja, genau. Ja, und aus diesem Projekt hat sich dann ein zweites entwickelt, nämlich von Land Oberösterreich. Die wollten das dann auch. Ich habe dann auch eine Kollegin gehabt, wir waren schon eingearbeitet, auch in das Programm. Und jetzt haben wir das Ganze dann noch für das Land gemacht. Und es kamen dann eben auch einfach Folgeprojekte.
Also mit Antwort, das eine hat das andere ergeben.
Genau.
Du hast ja auch mitgearbeitet bei dem Projekt über Linzer Straßennamen und also praktisch die Herkunft, die Bedeutung und dass das im Grunde letztendlich auch verändert wurde dann.
Genau. Also das ist wieder, wie soll ich sagen, das wurde initiiert eigentlich durch die Hetta Wagner, Also die Dissertation war ja dann schon fertig und ich habe auch nach Möglichkeiten gesucht, dass ich die auch irgendwie einsetzen kann. Da suchte damals das Autonome Frauenzentrum nach Frauen, die an einer Aufarbeitung der historischen Realität von Frauen interessiert sind in Linz. Und aus dem ist dann ein Frauenstadtführerin entstanden, also historische Stadtführerin. Und da war dann der erste Schritt zu dem Straßennamenprojekt. Und ja, das war auch sehr, hat sich einige Jahre dahin gezogen. Wir haben dann noch einen Frauenkalender gemacht und verschiedenes. War auch eine Riesenpräsentation damals. Man stelle sich vor, bei einer Buchpräsentation waren 500 Leute im, ja.
Das ist wirklich viel. Ja,
das war irre. Wir haben letztens ein Treffen gehabt mit und eine Kollegin hat da Fotos mitgenommen. Es war sensationell.
Wo hat das stattgefunden?
Altes Rathaus.
Ah, okay.
Festsaal. Und dann im Zuge dieser Lesung haben wir dann auch den Grünpreis Sparte Frauen verliehen bekommen für das Projekt. Also da waren wir 9 Kolleginnen. Und ja, aus dem ist eben dann auch später noch ein immerwährender Frauenkalender entstanden, 2. Auflage des Buches, eine Reihe von Lesungen, ein ganzes Jahr lang, jedes Monat eine Lesung mit einer Autorin, die dann eine Kollegin immer betreut hat und wo auch der Leseort ausgesucht wurde. Also es waren keine typischen Leseorte, sondern zum Beispiel am Bahnhof. Im Lentos, in der Arkade damals noch, jetzt Linzerie.
Also ausgesprochen ungewöhnliche Orte für literarische Darbietung.
Genau, war sehr lustig. Und die Straßennamen sind mir dann wieder begegnet bei der Hedda Wagner. Die hat nämlich eine wissenschaftliche Studie gemacht, begonnen während der NS-Zeit. Sie hatte ja Schreibverbot. Und diese Zeit nutzte sie für ihre Studien. Sie hat 43 begonnen, da zu forschen. Und 48 war das dann beendet. Also es ist ein Konvolut mit 430 Seiten Maschinen geschrieben, alphabetisch geordnet. Und das Interessante ist da eben, dass das war während der NS-Zeit. Also damals hieß der Hauptplatz ja Adolf-Hitler-Platz. Und bei ihr hieß er Hauptplatz. Also sie hat sich irgendwie da nicht
konterkariert.
Genau, genau. Also so kleine Widerständigkeiten hat sie sich schon getraut. Und dieses Werk war ja fix und fertig. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich das herausgebe. Ja.
Sehr gut. Ich möchte jetzt zu sprechen kommen auf deine Tätigkeit als Schriftstellerin und Autorin. Es gibt ein Buch von dir, ich finde den Titel wunderbar, Katze ins Jetzt geschmiegt. Und ich habe da ein Zitat, also über den Inhalt mehr oder minder. Da steht drinnen, dass du radikal offen bist und ein tiefes Auffinden von Gefühlen und Wissen vermittelst durch diese Art der Literatur. Was hast du dazu zu sagen?
Ja, es ist so, dass ich habe schon einiges erlebt und ich hatte oft wirklich Pech, aber ich hatte auch wahnsinniges Glück. Und irgendwie ist das immer so ein Ausgleich im Leben.
Es gehört ja irgendwie auch dazu, ne?
Ja, es gehört dazu, genau. Ja. Und irgendwann habe ich mich auch so entschieden, dass ich das Leben einfach so nehme, wie es ist. Und einfach auch das scheinbar Negative ja gar nicht so negativ ist, wenn man es als Lernprozess, als Lernauftrag sieht. Und ich tue mir halt am leichtesten, wenn ich ja einfach wirklich komplett offen bin beim Schreiben. Also ich finde auch aus meiner Tätigkeit als Lektorin merkt man ganz genau, ob jemand das Ganze auch erlebt hat, worüber er schreibt. Also emotional, die Geschichte kann ja auch durchaus fiktional sein. Oder ob das eine reine Konstruktion ist. Das spürt man irgendwie. Also ich hatte schon Autoren, wo ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt da jetzt nicht an diesem Text. Das, das kommt nicht rüber.
Mhm. Es, das ist nicht authentisch.
Genau, es ist nicht authentisch und es löst auch keine Emotion aus.
Worum geht es bei diesem Buch eben Katzins jetzt geschmiegt genau?
Katzins jetzt geschmiegt sind sehr persönliche Gedichte. Die Lyrik ist ja mein Lieblingsbereich. Und Kurzgeschichten.
Und die Gedichte, ist das also in Reimform oder ist das eine konkrete Poesie? Wie soll
man das Reimform verstehen? Eigentlich nein, gar nicht. Auch kein Dialekt. Es ist, wie soll ich sagen, es hat was mit Leben zu tun, mit Erkenntnissen, die ich gezogen habe. Es hat auch mit der Begegnung mit Ängsten zu tun. Also ich habe sehr viele Gedichte geschrieben, wie mein Mann schwer krank war. Mir hat das auch geholfen. Und die Inspiration kommt ja meistens, wenn man irgendwas stark Emotionales durchlebt.
Und diese Gedichte sind eine Selbstreflexion praktisch des Erlebten.
Auch, ja. Nicht nur selbst, sondern auch über die Welt.
Ja. Was hast du sonst noch geschrieben?
Ich habe, wie gesagt, wissenschaftlich einiges gemacht, so im Bereich Frauenforschung und NS-Zeit. Und literarisch, ja, einiges. Also ich habe einen Roman geschrieben, auch angelehnt an die NS-Zeit. Und die haben mich eigentlich die Forschungen inspiriert dazu. Gemischt mit ein bisschen Familie, also Personen aus der Familie, aber das ist sehr versteckt, merkt man nicht. Und ja, und einige Bücher, so Kurzgeschichten, Gedichte. Also mein erstes Buch, das war ein Kurzgeschichtenband, der ist spontan entstanden. Ich hatte nämlich einen Termin oder schon ausgemacht mit einem Verlag, dass er die Gedichte publiziert. Das hat mich damals wahnsinnig gefreut. Und dann ist es nichts geworden. Der hat finanzielle Probleme gehabt und persönlich, jetzt ist es nichts geworden. Und da war ich ziemlich traurig damals. Und dann habe ich das aus, ja, immer dann gedacht, nein, die Gedichte, die lasse ich jetzt liegen. Und habe die Geschichten an einen deutschen Verlag geschickt und der hat zuvor genommen.
Ja, wie man wieder sieht, ist das Auf und Ab faktisch.
Ja, genau.
Das Negative wird zum Positiven, wenn man handelt natürlich auch. Ne?
Ja.
Muss ja klarerweise, ich bin da vollkommen deiner Meinung, dass man, wenn man das Negative als Ansporn nimmt, es ins Positive zu drehen, wird meistens was draus.
Richtig. Außerdem ist für mich auch total wichtig, selbst zu handeln. Also, man ist mehr wenn man in die Offensive geht, ja, egal in welcher Situation, ist man Herr der Lage. Aber nicht, wenn man jetzt darauf wartet, dass irgendwas passiert.
Passiert, ja. Ja, zum Thema Offensive, und du hast ja auch einen Verlag gegründet, namens Schriftenstand. Wie kommt es zu dem Namen? Der ist ausgesprochen ungewöhnlich.
Ja, also der Verlag, ich habe 2015 gegründet, damals unter dem Namen Verlag Nina Reuter. Und habe dann...
Entschuldige, kurzer Einwurf, warum Nina Reuter? Warum den Alias-Namen?
Naja, ich hieß einmal Reuter, von meinem ersten Mann.
Ja.
Und ich habe diesen Namen aber dann abgelegt bei der Scheidung. Jetzt hat es überhaupt nicht mehr gepasst. Also Reuter, und dann bin ich aber jetzt verheiratet mit einem Altmüller. Also dann kann der Verlag nicht Reuter heißen.
Ja.
Ja. Und darum habe ich mich dann entschieden, noch einmal das umzuändern, auch den ganzen Internetauftritt.
Okay.
Ja.
Also das ist faktisch der vorherige Name und ist dann mehr oder weniger gewechselt worden zu dem jetzigen Namen deines jetzigen Ehemannes.
Genau.
Okay. Und Schriftenstand, also die, ja, was hat das für einen Hintergrund?
Schriftenstand hat dann wieder einen persönlichen Hintergrund. Und zwar, ich war mit meinem Mann in Rüdesheim am Rhein. Und da sind wir gewandert zum Kloster der Hildegard von Bingen.
Ja.
Und dort steht beim Eingang so eine Holzbude, wo religiöse Schriften verkauft werden und so halt Historisches über das Kloster und über Hildegard von Bingen, und da ist ein uraltes Schild drüber, so Korinthschrift, Schriftenstand. Und der Name hat mir irgendwie gefallen, und man dachte, ja, Schriftenstand Verlag, das ist.
Und was habt ihr da für Themenschwerpunkte? Also wie ist die Verlagslinie? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Verlagslinie hat sich nie geändert. Mhm. Also ist Literatur mit Oberösterreich-Bezug. Mhm. Also wirklich sehr regional ausgerichtet. Weil ich bin ja eine kleine Firma mit momentan, ja, ich habe nur externe Mitarbeiter, aber es ist niemand angestellt. Mhm. Ja, Oberösterreich-Bezug heißt Autoren aus Oberösterreich, die über Oberösterreich schreiben oder hier leben. Mhm. Und vom Genre her ist Zeitgeschichte, habe ich relativ viel, Prosa, Lyrik, bisschen Kunst.
Also bunt gemischt sozusagen.
Ja, aber jetzt haben wir keine Ratgeber im engeren Sinn, also Kochbücher, Reiseführer, sowas eher nicht. Und Kinderbücher auch nicht.
Also ihr habt einen, kann man sagen, literarischen Anspruch auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und ihr macht's ja, ihr habt ja ein Angebot, kann man sagen, Buch von A bis Z. Man kann eigentlich zu euch kommen und was passiert dann?
Genau, dann wird einmal das Manuskript angeschaut, begutachtet. Und ich schaue natürlich, ob das hineinpasst bei uns. Und ja, dann wird einmal mit dem Autor wird dann einmal über die vertraglichen Bedingungen gesprochen, auch wie es ausschauen soll, das Buch, wie es gewünscht ist, soll das Hardcover werden, Softcover, wie groß, matt oder glänzend, wie soll das ausschauen.
Mhm.
Es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage.
Klarerweise.
Und ja, und dann gehe ich schon ans Werk. Mhm. Wenn wir uns da einig sind, dann beginne ich einmal mit dem Lektorat, dann wird das Layout gemacht, also viele mache ich selbst. Anspruchsvolle, also sprich jetzt zum Beispiel Foto- und Kunstbände, wo es sehr viel um Grafik geht, mhm. gebe ich weiter. Ich habe da einen sehr guten Grafiker, mit dem ich zusammenarbeite. Und ja, dann bekommt es noch einmal der Autor zur Freigabe, dann geht es in Druck.
Mhm.
Und ich habe da verschiedene Druckereien, mit denen ich zum Teil ja schon wirklich sehr lange zusammenarbeite. Und ja.
Also das funktioniert, das ist praktisch All-Inclusive-Paket,
ja, kann man sagen. All-Inclusive.
Ja. Ja. Also wenn ja. man genommen wird.
Ja, dann hat man eigentlich keinen Aufwand mhm. mehr. Also es mhm. ist auch so, dass ich das alles erledige mit den Pflichtexemplaren, mit dem VLB, mhm. mit der ISBN-Nummer natürlich. Mhm. Einspeisung der Daten in den Online-Shop, wenn gewünscht, eine Lesung, eine Buchpräsentation.
Organisierst du das?
Ja.
Also wie gesagt, an die Hörerinnen und Hörer gewendet, also wenn jemand wunderbares Manuskript in der Schublade hat.
Genau.
Melden.
Bei Schriftenstandverlag.
Beim Schriftenstandverlag, ja. Und dann wird gemacht, was verlangt wird.
Ja. Ja, ich habe jetzt eine sehr schöne Arbeit. Ich habe nämlich eine Autorin, eine neue. Das Buch erscheint ja erst, aber mhm. das ist ein richtiges Talent.
Mhm.
Und das ist so eine Freude, wenn man jetzt ganz unerwartet so ein Manuskript bekommt. Die hat überhaupt keine Vorbildung jetzt im Schreiben, hat noch nie was veröffentlicht, aber die schreibt Gedichte, wo ich wirklich gesagt habe, ja, das ist ein echtes Talent.
Mhm.
Da freue ich mich natürlich sehr.
Das ist ein Naturtalent, sozusagen, ist nichts Angelerntes, ja, sondern genau. hat faktisch die Lyrik in sich.
Ja, so mhm. ist es.
Es gibt ja auch ein interessantes Thema. Du bist ja verheiratet mit dem Künstler Benny Altmüller.
Ja.
Und du arbeitest ja auch faktisch mit ihm zusammen.
Ja, das. Genau, das ergibt sich so im Laufe der Beziehung.
Mhm.
Wir tauschen uns natürlich auch sehr viel aus drüber, was wir gerade machen, was wir schreiben, was so vorgeht in uns. Und natürlich auch auf, wenn wir reisen. Mein Mann holt sich da auch Inspirationen, auch bei unseren Ausflügen, Wanderungen. Ich sehe dann das auf den Bildern.
Ja, ja.
Und
also er sieht faktisch, er macht das Bildhafte, also er kennt die Bilder darin, die er dann malt, und du siehst das Literarische, den Background. Faktisch,
ja,
ne?
Stimmt, ja, ja. Und wir haben ja schon Skulpturen miteinander gemacht.
Mhm.
Er baut ja da so, also als Artist in Nature, aus verschiedenen Holz, also Totholz, riesige Sterne,
mhm.
also so 12, 15 Meter hoch. Das ist wie ein großes Mikado-Spiel. Es ist eine genial einfache Idee und deswegen aber auch so, so toll.
Ja.
Und da bin ich irgendwie zufällig dazugekommen. Er musste einen Stern reparieren. Da war ein großer Sturm in Niederösterreich. Und da ist ein im Sommer aufgebaut, da ist da zerstört worden. Ja, und da war es ja schon Anfang November. Es war kalt, es hat geregnet und er musste da alleine hinfahren und das aufbauen. Und ich habe dann gedacht, das ist unmöglich. Also mir hat der richtig leid getan.
Aber es hat funktioniert.
Und dann haben wir das miteinander gemacht und wir haben das wirklich Sonntagabend bei Sonnenuntergang ist der Stern wieder gestanden. Und es war kalt, es war nass, es hat geregnet und wir haben uns gegenseitig dann auch wieder so ermuntert.
Gepusht faktisch.
Ja, wenn er gesagt hat, der blöde Stern und der Nagel geht nicht rein und ja und so weit. Und dann haben wir einfach einen Spaß draus gemacht. Und da haben wir gesehen, es funktioniert das sehr gut miteinander.
Ja, das wollte ich gerade sagen, ihr seid ein ideales Duo dann faktisch.
Ja,
da kennt man dann auch den Bestand und die Kraft einer Ehe, nicht? Die,
auf jeden Fall.
Ja,
genau.
In solchen Momenten,
ja, genau,
wo es ein bisschen kalt und eng wird, sozusagen. Ihr habt ja auch es gibt ein Buch faktisch, also einen Katalog deines Mannes, mit einem wunderbaren Titel, Schneekugel und Plasma. Ja? Was hat es mit dem auf sich? Also, ich finde den Titel wunderbar. Und was wird da gezeigt und inwieweit warst du da tätig auch dabei?
Naja. Die Schneekugel ist eine Geschichte, eine persönliche Geschichte von meinem Mann, wo er als Kind ein Geschenk kriegt von der Großmutter, nämlich so eine Schneekugel. Und er einfach fasziniert ist von dieser kleinen Welt in der Kugel. Und das hat ihn dann auch zu diesem Titel inspiriert und auch zu den Malereien. Weil es geht ja bei ihm auch immer um die Perspektive.
Ja.
Um eine sehr intensive Perspektive. Und jetzt, das hat er jetzt weiterentwickelt, den eher so plakativen Stil, also so flächigeren Stil, in einen malerischeren. Also er hat sich da sehr viel mit Rokoko auseinandergesetzt. Und die letzten Bilder sind auch da ein Ergebnis von dem Prozess. Und der ist natürlich auch abgelaufen während Reisen nach Italien, wo wir uns halt verschiedene Museen angeschaut haben oder einfach nur die Landschaft.
Und das ist faktisch also das neue Abbild der letzten Studien auf dieser Auslandsreise.
Genau.
Ist diese Ausstellung.
Ja.
Und die Ausstellung ist ja beim Kunsthandel Fedler zu sehen, bis, glaube ich, 31. März.
Ja.
Also für Interessierte, dass man auch das Werk des Mannes, Benny Altmüller, kennenlernt.
Ja, also es ist ein Querschnitt aus verschiedenen Perioden. Es werden auch ältere Arbeiten gezeigt, die finde ich auch sehr interessant, weil er kommt ja eigentlich aus der Metallplastik und hat sich dann ja von dem komplett weit wegentwickelt. Und natürlich auch es sind auch ganz neue Bilder dabei und es sind auch Zeichnungen dabei.
Also ausgesprochen vielfältig.
Ja.
Also den Besucher erwartet einiges.
Den Besucher erwartet einiges Interessantes.
Hervorragend. Ja, also ich danke dir für die Offenheit auch, also und für dieses wirklich hochinteressante und, wie soll man sagen, vielfältige Gespräch. Du als Person und deine Tätigkeiten. Und ich hätte zum Abschluss noch zwei kleine persönliche Fragen, wenn du mir die beantworten könntest, um das Bild abzurunden. Und zwar das erste wäre, gibt es sowas wie einen roten Faden in deinem Leben?
Ja, ich denke, dass die Veränderung, also es ist ja permanente Veränderung, das Leben. Und das zieht sich bei mir schon auch stark durch.
Also faktisch die was hinter dir liegt, ist hinter dir und du schaust immer noch vorne.
Ja.
Und
ich schaue vor allem sehr in die Gegenwart.
Weil, ganz entscheidend, ja.
Weil es ist so, die Vergangenheit ist unabänderbar. Die Zukunft kennen
ungewiss,
wir nicht.
Ja.
Und das Einzige, was uns bleibt, ist die Gegenwart. Und so habe ich auch gelernt, mit wirklich schwierigen Situationen auch umzugehen. Und dann entwickelt man so eine Art, ich nenne das Hörnchentechnik. wie bei einem Eichhörnchen. Man geht halt immer kleine Schritte und man schaut dann, wundert sich dann, wie viel man da eigentlich mit dem geschafft hat.
Schön. Und ja, und der zweite Frage, die eigentlich thematisch hervorragend dazu passt, eine Selbstbeschreibung von dir in 3 Worten.
Also ich sage mal, auf jeden Fall optimistisch, dann reflektiert und leidenschaftlich. Also in Bezug auf das Leben.
Ja, das ist ausgesprochen breit gefächert.
Ja.
So wie du als Person und wie dein Leben.
Drum auch der Verlag.
Ja.
Ich erzähle das ganz kurz, um das abzuschließen. Ja. Der Verlag hat für mich, also diese Tätigkeit ist so vielseitig, abwechslungsreich, dass ich bemerkt habe, dass das einfach ideal ist für mich.
Also eigentlich ein perfekter Beruf.
Genau. Weil es ist dann nicht so sehr Arbeit, sondern es geht ja ineinander über. Da ist es ja bei meinem Mann genau das Gleiche.
Ja, eigentlich das Schönste, was es gibt im Leben. Ne?
Ja.
Und die Arbeit das Vergnügen ist.
Ich werde das auch nicht jetzt aufhören und sozusagen in Pension gehen. Das ist unmöglich. Kann ich nicht.
Hervorragend. Danke für diese Schlussworte. Und ich wünsche dir alles Gute in Zukunft. Und ich danke dir noch einmal vielmals für das offene und interessante Gespräch.
Danke dir auch für die nette Befragung und auch die Auseinandersetzung mit mir. Danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.